Ich möchte auch ganz herzlich alle herzlich begrüßen bei diesem Thema Islam, Herausforderung Islam. Ganz kurz ein, zwei Worte zu meiner Person. Das ist ja nicht der Mittelpunkt am heutigen Abend. Mittelpunkt ist das Thema. Aber vielleicht fragt sich der eine oder der andere, wo kommt er denn her? Wie kann man so einen seltsamen Namen haben? Also ich habe viele Vorträge gehalten in Europa, in Asien. Und wenn man dann meinen Namen gehört hat, Nefzat Alchi, dann kommen einige Fragen auf. In Deutschland zum Beispiel fragt man sich, ich hatte mal so einen Vortrag, als ich dann zum Podium, zum Sprechpult ging, fragte man sich so beim Vorbeigehen, kann dieser Typ überhaupt Deutsch? Das war diese Frage, die ich gehört hatte, so beim Durchgehen. Und ich dachte mir, ich erlaube mir mal einen Scherz. Ich bin dann zum Podium gegangen, zum Sprechpult, habe dann so begonnen, liebe Zuhörer, ich nichts verstehen, viel Deutsch. Ich hoffe, Sie mich verstehen. Und Sie hätten dann die Gesichter sehen müssen, wie die Kinnladen alle runtergegangen sind. Oh, so ungefähr, was kommt denn da auf uns zu? Diesen Scherz habe ich mir nur einmal erlaubt und ich kann Ihnen versichern, das werde ich heute Abend nicht tun. Also wie gesagt wurde, ich komme aus der Türkei, bin in Istanbul geboren, auf der europäischen Seite. Ich bin also Europäer. Vielleicht ist es wichtig, vielleicht ist es nicht wichtig, ich weiß es nicht, ja. Und bin mit etwa 5, 6 Jahren nach Deutschland gekommen, die berühmte Zeit der Gastarbeiter, die nach Deutschland eingeladen wurden, gute Arbeitskräfte. Und ich bin sozusagen diese Generation, bin aufgewachsen in Deutschland, habe die Schulen besucht in Deutschland, spreche ein wenig Hochdeutsch, ja, und ich hoffe, dass wir uns heute Abend soweit gut verstehen können, dass wir einen guten Austausch haben. Und ich bin verheiratet, habe 4 Kinder, das ist auch ein Beitrag so als Ausländer für die Statistik, ich denke, ist auch nicht unwichtig, ja, mit 4 Kindern, 2 Mädels, 2 Jungs und ich meine, schon eine gute Leistung, so als Papa kann man stolz sein. Meine Frau ist eine Bajuwarin. Also aus Bayern kommt sie. Ich habe also eine Bajuwaren geheiratet. Und wir sind froh, dass wir in der Schweiz sind, dass wir hier unseren Dienst in den Kirchen, in den Gemeinden ausführen dürfen. Jetzt ist so, das Thema wird aus 2 Teilen bestehen. Eine ganz kurze Einführung über die Thematik Islam. Und der zweite Teil wird sich mit Problemfeldern beschäftigen, Spannungsfeldern zwischen Islam und Christentum. Ich werde da und dort einige Erfahrungen erzählen. In diesem Sinne wollen wir jetzt uns auf diese Thematik einstimmen. Das Thema Islam, Christentum wird hier das Thema sein. Und ich möchte ein Stück weit in die Thematik einführen. Ich werde ganz kurz über die Kurzgeschichte etwas sagen vom Islam. Ich werde über die Entstehung ein bisschen was sagen, über die Entwicklung und über ihre Haltung. Das ist sehr wichtig. Wie denkt der Islam? Wie funktioniert der Islam? Und ich werde sicherlich eins vermeiden, dass wir hier Fronten aufbauen, dass wir hier keinen Respekt voneinander haben. Das ist nicht das Thema von dem heutigen Abend. Sondern es geht um Verständnis, es geht um Dialog, es geht um Austausch. Und ich möchte Sie ein bisschen jetzt in die Geschichte hineinführen, in die Zeit vor dem Islam. Wenn man einen Moslem fragt, wie lange gibt es den Islam? Je nachdem, wen Sie fragen, dann werden Sie unterschiedliche Antworten bekommen. In der Regel wird der Moslem sagen, der Islam geht weit zurück bis zu dem Glaubensvater Abraham. Das wird die Antwort sein. Aber ich möchte Ihnen hier ein Faktum darstellen über die Zeit vor der islamischen Welt. Denn der Islam ist eine nachchristliche Religion. Warum? 570 bis 632 nach Christus hat der Mohammed gelebt. Und er ist sozusagen der Gründer des Islams. Man sagt fälschlicherweise, sagt man, es sind Mohammedaner. Bitte vergessen Sie diesen Ausdruck wieder. Moslems sind keine Mohammedaner. Sie sind nicht Anhänger des Mohammeds. Das wollen Sie nicht so gerne hören. Sie sind Moslems. Ja? Es ist ganz wichtig, diese Information, dass Sie das auch hier mitnehmen. Also es ist eine nachchristliche Religion. Der Islam ist eine relativ junge Religion. Und bevor es den Islam gegeben hat, war die präislamische Zeit von Heidentum und Götzenkult geprägt. Das wissen manchmal Wissenschaftler oder Menschen aus dem Christentum nicht, aber auch aus dem Islam nicht. Man meint, der Islam ist eine sehr alte Religion. Das stimmt so nicht. Denn vor Mohammed war die islamische Welt Heidentum, Götzenkult pur. Und es ist sehr interessant, man hat jeden Tag einen Gott angebetet, jeden Tag, und das 360 Tage im Jahr. Man hat also 360 Götter gehabt. Jeden Tag ein Gott. Und damals war nämlich Mekka das Zentrum des religiösen Geschehens. Man hat Götzenkult betrieben, man hat Götzenfiguren verkauft. Und jetzt kommt der Mohammed und sagt zu den Mekkanern: Moment mal, was ihr hier macht, ist Götzenkult, Polytheismus, mehr oder viel Gottglaube. Das ist so nicht richtig. Sie können sich vorstellen, dass das auf Widerstand gestoßen ist, oder? Denn Götzenkult, Bilder, Anbetungssysteme haben auch ein wirtschaftliches Interesse. Und das stieß dann auf eine massive Ablehnung der Mekkaner. Die sagten nein. Bei der schwarzen Kaaba in Mekka hat man jeden Tag einen Gott angebetet. 360 Götter. Das ist historisches Faktum. Und die Mekkaner haben Mohammed abgelehnt, seine Ideen. Und somit ist Mohammed dann geflohen nach Medina. Und diese Flucht ist in die Geschichte des Islam eingegangen als die berühmte Hijra. Es ist der Beginn der islamischen Zeitrechnung. Wenn Sie genau schauen, überall wo Religionen beginnen mit einem Stifter, beginnen auch sozusagen die Zeitalter, die Zählung. Christentum, sagt man ja auch, hat begonnen bei, interessant, nicht? Bei Null. Ja? Und wenn man diese Skala ansetzt, ist das der Beginn 622 nach Christus der islamischen Zeitrechnung. Vorher war es 25. September 622. Nachher hat man das korrigiert auf den 17. Juli 622 nach Christus. Ich möchte mal hier ein Bild zeigen von meinem Großvater. Jetzt werden Sie etwas entdecken. Schauen Sie mal ganz genau hin auf den Grabstein. Was werden Sie feststellen? Geboren 1329, gestorben 1977. Das ist mein Großvater. Der ist über 600, fast 50 Jahre alt geworden. Fast ein Methusalem. Was ist hier passiert? Mein Großvater ist in der islamischen Zeitrechnung geboren. Da kam der Mustafa Kemal Pascha Atatürk. Die älteren, reifere Generation wird das noch ein bisschen mehr wissen vielleicht, ja? Der hat die westliche Zeitrechnung eingeführt. Die Kemalisten, nicht? Sagen sie heute. Und dann begann man eben, die westliche Zeitrechnung zu zählen. Somit ist das Bild oder Grabstein klar. 1329 geboren, 1977 gestorben. Das ist die Erklärung, ja? Atatürk hat vieles Gutes eingeführt und hat eine westliche Orientierung gehabt, Offenheit auch, Religionsfreiheit, viele, viele Punkte und eben auch die westliche Zeitrechnung. Der nächste Punkt, eben, der Mohammed hat dann den Monotheismus eingeführt. Er hat einen dieser Götter genommen. Einer dieser Götter von diesen 63 war Allah. Und wenn Sie das Wort Allah hören, welche Verbindungen, Assoziationen kommt Ihnen? Allah, Allah, Elohim, jüdisch, ja? Er hat diesen Namen gewählt und hat gesagt, alle 359 weg. Hat sozusagen den Mono, also ein Monotheismus, Ein-Gott-Glauben eingeführt. Und dann natürlich kann man sich vorstellen, er hat natürlich das in friedlicher Version erst probiert. Er hat mit denen gesprochen, er hat die Ideen versucht einzuführen, er ist geflohen eben, diese berühmte Hijra. Und dann kam er natürlich mit der Mannschaft aus Medina, hat dann natürlich mit anderen Mitteln den Islam durchgedrückt, ausgebreitet. Mekka wurde eingenommen, die 359 Götter wurden abgeschafft und der Gott Allah, Elohim wurde eingeführt. So entstand sozusagen dort im Zentrum Mekka der Islam. Diese Religion hat sich dann Theokratie, das bedeutet politische und religiöse Führung ist unter einem Dach. Ein theokratisches System, ein Gottesstaatssystem. Somit ist auch ganz klar, dass Religion und Politik dann mit militärischen Wegen sich ausgebreitet hat. Das heißt, je mehr Länder man eingenommen hat, die haben dann konvertiert oder mussten konvertiert werden, dann zum Islam. Menschen, die aber nicht wollten, mussten eine Kopfsteuer zahlen, haben dann eben als Christ oder als Jude oder irgendeiner Religion angehörig gelebt dann. Also einen Zwang in dem Sinne gab es nicht, sondern es war ein freies Angebot, aber ein gewisser Druck war sicherlich da, zum Islam sich zu bekehren. Das Wort Islam hat den Stamm SLM. Und wenn man jetzt Moslems fragt und den Islam fragt, was meint das Wort Islam? Dann werden sie sagen, es bedeutet Frieden. Und sie werden dann sagen, das kommt vom Shalom, nicht SLM, Shalom. Weil die Vokale sind ja im Hebräischen ja nicht da, die sind unter den Konsonanten. Und so ist im Islam auch in der Sprache, die Konsonanten SLM, das kommt von Shalom, sagen sie. Aber das stimmt vom Wort her nicht ganz, denn das Wort heißt eigentlich Unterordnung, Unterwerfung. Unter Gott sich drunter stellen heißt das. Also ist es erstmal noch kein negatives Wort. Somit ist der Islam die Religion der Unterordnung unter Allah. Und der Moslem, SLM, ist derjenige, der sich untergeordnet hat. Sie sind also Moslems, bitte keine Mohammedaner. Das ist ganz wichtig, weil sie ganz klar sagen, in dem Namen sozusagen, wir haben uns untergeordnet. Also nicht Frieden, sondern Unterordnung. Und jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz auch über die fünf Säulen im Islam was sagen. Die erste Säule im Islam ist das Bekenntnis, die Shahada. Was ist das Bekenntnis? Allah ist eins und Mohammed ist sein Prophet. Dieses Bekenntnis ist sehr wichtig. Selbst wenn ein Mensch im Sterben liegt und noch dieses Bekenntnis murmelt, könnte er einen Bonuspunkt bekommen, um erlöst zu werden, ins Paradies zu kommen. Das Bekenntnis ist enorm wichtig. Allah ist eins, ein Gottglaube, und Mohammed ist sein Prophet. Das ist das Bekenntnis als erste Säule. Das Gebet. Bitte, das Gebet ist kein Salat, jetzt wie es da steht. Das heißt aus dem arabischen Salat, ja? Das heißt so. Bitte jetzt nicht eine Insalata Mista machen, gemischten Salat oder was weiß ich was, ja? Es heißt einfach so. Es ist die Haltung der Menschen, sie beten fünfmal am Tag Richtung Mekka das Gebet. In den Gebeten wiederholen sie Suren, sagen ein paar Segensworte und das machen sie fünfmal. Vielleicht haben sie schon mal erlebt, dass sie in Ägypten, in Kairo unterwegs sind mit einem Taxi und plötzlich bleibt er stehen. Der steigt aus, geht nach hinten, macht seinen Kofferraum auf, holt sein kleines Teppichchen raus vielleicht und er betet. Und sie sagen, was ist denn das jetzt? Ja? Für sie ist dieses Gebet sehr wichtig. Fünfmal am Tag Richtung Mekka das Gebet Salat. Ramadan, dieses Fastenmonat im Jahr, wo man etwa 30 Tage fastet, um zu erleben, um zu spüren, wie das ist, wenn man nichts hat. Das ist der Gedanke. Bei Sonnenaufgang wird gegessen und bei Sonnenuntergang wird gegessen. Bitte jetzt nicht lästern und sagen, das ist ja Ramadama, ja? so auf Bayerisch hin. Aufräumen tun wir, ja? Das ist nicht das. Ramadan ist eben der Monat, wo Menschen fasten, um zu erleben, wie es ist, wenn man nichts hat. Um dann die Feste, die Zuckerfeste, die Opferfeste zu feiern, um dann zu teilen. Das ist eine sehr interessante Idee. Ja? Ich kann mich erinnern, als wir dann Ramadan praktiziert haben, im Sommer, im heißesten Sommer, über 30 Grad, nichts essen, nichts trinken und andere Gruppen gibt es auch die Spucke nicht runterschlucken. Ich kann mich erinnern, ein paar Mal habe ich meine Spucke runtergeschluckt, dann war das Ramadan gebrochen. Und wenn es gebrochen wird, wird der Tag angehängt. Ja? Und es war ziemlich hart manchmal. Aber der Gedanke ist, nicht hier abzunehmen, der Gedanke ist, nicht hier irgendwas anzugeben, sondern wirklich zu spüren, wie ist es, wenn wir nichts haben und dann zu teilen. Der Ramadan, haben Sie vielleicht gesehen, wandert im Jahr. Haben Sie es beobachtet? Manchmal ist der Ramadan im Winter und manchmal ist er im Sommer. Dann denken Sie ja, Moment mal, was ist denn das jetzt? 12 mal 30, 360, so wandert eben diese Zeit um etwa eine Woche. 30 Tage hat einen Monat, nicht mehr und nicht weniger. 12 mal 30, 360. So wandert eben der Monat Ramadan. Dann gibt es noch das sogenannte der Zehnte. Man könnte sagen, Almosen geben. Also Moslems sind sehr gebefreudige Menschen. Sie geben gerne, sie teilen gerne. Der Zehnte stimmt nicht ganz. Es ist etwa 2,5% vom Lohn. Aber darüber hinaus geben sie noch außerordentlich gern für Bedürfnisse eben der Menschen und auch natürlich für die Moschee zum Beispiel. Wenn es einen Ort gibt, wo es 1000 Moslems gibt und es ist ein Bedürfnis, eine Moschee zu bauen, ob mit Minarett oder ohne, das werden wir noch angucken vielleicht, dann geben von diesen 1000 Leuten 1000 Franken, 1000 Leute eine Million. Und schwuppdiwupp steht da eine Moschee. Es ist eine sehr dynamische Organisation, die sehr gern gibt, sich sehr gern identifiziert, hat ein sehr, sehr starkes soziales Gefüge. Also das Geben ist auch sehr wichtig. Dann pilgern nach Mekka. Einmal im Leben sollte ein Moslem, der sich Gott untergeordnet hat, Richtung Mekka pilgern, auch natürlich dort ankommen. Ja? Und da ist es eben so, dass eben ein großes Fest dann gefeiert wird, und ich bin auch noch nicht dazu gekommen, nach Mekka zu wandern. Das hätte mich interessiert, weil es soll sehr schön sein, sehr ein großes Erlebnis sein. Und der Koran und die Hadith sind die Basis sozusagen für den Glauben. Das heißt, man argumentiert aus einem Buch und man argumentiert aus der Hadith, aus der Überlieferung. Das sind die zwei Grundlagen für den Glauben im Islam. Hier ist die Mekka, das können Sie sehen, die schwarze Kaaba. Man sagt, dass ein Meteorit da runtergesaust ist und dass auch damals Abraham seinen Sohn scheinbar dort geopfert haben sollte oder wollte. Und das hat man umfunktioniert eben. Später wurde das Götzenkultzentrum. Das hat eben Mohammed, dort hat Mohammed den Monotheismus eingeführt. Das sind Millionen von Menschen, aber Millionen, die dorthin pilgern und die siebenmal um die schwarze Mekka, um den Stein hier drumherum wandern. Und dann haben Sie bestimmt schon mal die Geschichten gehört, dass dann plötzlich eine Euphorie oder eine Panik ausbricht, dass plötzlich die Leute laufen und rennen und sogar etliche da sogar totgetreten werden, jedes Jahr. In dieses Areal darf keiner hineintreten, der also sozusagen kein Moslem ist. Das geht nicht. Das ist heiliger Boden. Nur Moslems dürfen dorthin. Und ich hätte auch große Schwierigkeiten. Aber dazu komme ich noch später. Ich möchte Ihnen noch eben zu diesen fünf Säulen im Islam noch die Glaubensartikel kurz darstellen, dass Sie eben sehen, der Islam hat eine Theologie, eine ganz klare, zum Beispiel die Lehre über Allah. Sie sagen, er ist der Schöpfergott, der Erhalter, der Allmächtige. Er hat 99 Namen. Vielleicht haben Sie schon mal bei Moslems gesehen, die haben so eine Kette in der Hand. So Kettchen, Steine. Die gehen die Kette durch. Es sind 33 Steine. Man sagt das so im türkischen Tesbih, ja. Und man geht mit jedem Stein, geht man den Namen Allahs durch. Ist das etwas Schönes, den Namen Gottes durchzugehen? Der Erbarmer, der Erhalter, der Allmächtige, der Allgegenwärtige. 99 Namen ist dem Moslem, eben dem im Islam bekannt. Sie gehen diesen Tesbih durch. 3 mal 33 ist 99. Die machen keine Fingergymnastik, ja? Sondern sie gehen die Namen Allahs durch. Sehr interessant. Sind Sie schon mal die Namen Gottes durchgegangen, wenn Sie aus dem christlichen Hintergrund kommen? Welche Charaktere, welche Eigenschaften Gott hat? Also das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ja? Die Lehre über Allah, die Lehre über die Engel. Also Engel sind aus dem Licht erschaffen, sind Allahs Verwalter. Und wir alle haben 2 Schutzengel. Einen Azrael und einen Jebrail, ja, auf der linken und rechten Seite. Der eine schreibt die guten Taten auf, was sie im Leben gemacht haben, und der andere schreibt die schlechten Taten auf. Und am Ende gibt es eine Waage, je nachdem, wie die Waage steht, der guten und der schlechten Taten. Die können entscheidend sein, dann im Gericht, wenn es darum geht, ob sie angenommen sind oder nicht. Ich stelle Ihnen jetzt in diesem Vortrag das, was der Islam denkt, fühlt, handelt, lehrt da. Versuche da neutral zu sein, damit wir auch das gut erfassen können. Denn wir wollen die Leute verstehen, wir wollen mit ihnen in Dialog treten, wir wollen Verständnis füreinander haben, wir wollen Respekt und Achtung auch voneinander haben. Alles andere führt zu Komplikationen. Jinn, haben Sie bestimmt schon mal gehört, so Filme, haben Sie gesehen, dass dann die Wunderlampe und dann tut man ein bisschen reiben und der Djinn kommt raus und so, hallo, ich bin der Djinn, ja. Das ist die Idee und die Djinns sind aus Feuer geschaffen. Djinn können gut sein, Djinns können auch schlecht sein, ja, also böse Djinn sein. Und daher kommt die Lehre. Das ist so ein Tesbih, sehen Sie mal, nicht? Die haben verschiedene Formen, verschiedene Farben. 33 Steine, die gehen sie schön durch und repetieren immer die Namen Allahs. Laut islamischer Überlieferung gibt es aber 100 Namen. Und der 100. Name ist im Verborgenen. Laut islamischer Überlieferung. Den kennt niemand. Und ich habe den 100. Namen Allahs kennengelernt. Dazu werde ich später etwas sagen, im zweiten Teil. Und wenn ich natürlich dann manchmal sage zu meinen muslimischen Freunden, ich kenne den 100. Namen Allahs, dann ist ein großes Erstaunen da. Große Augen, große Aufmerksamkeit. Wie heißt der? Ja? Dazu werde ich später noch etwas sagen. Das ist so ein Tesbih, das ist auch so ein Koran, das sieht man. Und das ist die Grundlage auch ihrer Lehre. Und ihrer Praxis. Im Islam wird auch natürlich das bekannt, sich bekannt, auch zu den Büchern. Also im Islam, im Koran ist eine Haltung da, ein Zuspruch, ein Hinweis zu den Büchern. Ein Buch ist die Tora, das zweite Buch sind die Psalmen und Propheten, das dritte Buch ist das Evangelium von Jesus und das vierte Buch ist der Koran. Das ist die Lehre im Islam über die Bücher. Und die Argumentation ist so, dass diese 3 Bücher, darauf werde ich im zweiten Teil nochmal eingehen, verfälscht, verändert wurden. Somit hat Allah beauftragt, durch Mohammed den Koran zu schreiben oder Artikel zu schicken oder andere schreiben im Auftrag von Mohammed. Diese 3 Quellen. Der Koran ist gekommen, ist die Lehre, um die Fehler der Vergangenheit zu eliminieren. Aber es ist ein ganz klares Bekenntnis, dass es 4 Bücher gibt. Tora, Psalmen und Propheten und das Evangelium von Jesus. Und die letzte Offenbarung, die alles korrigiert, die Crème de la Crème sozusagen, ist der Koran. Und darauf werde ich auch im zweiten Teil auch kurz eingehen über den Vorwurf, Kritik eben im Islam an die Christen, sie haben das Buch verfälscht. Darauf will ich noch ein Stück weit eingehen. Es sind also viele Namen bekannt, Propheten sind bekannt, die im Alten Testament, im Neuen Testament vorkommen. Viele, viele Propheten. Und der Vater der Propheten, der Vater sozusagen des Glaubens im Islam, auch natürlich im Judentum, auch im Christentum, ist der große Abraham, Hazreti Abraham. Das ist die Propheten, die da vorkommen. Natürlich lehrt auch der Islam über die letzten Ereignisse der Welt, über das Gericht, über die Auferstehung, über Paradies und über Hölle. All diese Themen, die in der christlichen Religion auch vorkommen, behandelt, lehrt auch der Islam. Viele Punkte, die uns bekannt sind. Dann natürlich die Lehre über die Prädestination. Was heißt das? Prädestination bedeutet Vorherbestimmung. Alles, das Gute und das Schlechte, ist vorherbestimmt. Und es kommen Begriffe vor wie eben Kismet, ja, haben Sie schon mal gehört? Oder Kader, ja? Es ist so vorherbestimmt. Diese Lehre über die Prädestination des Guten und des Bösen hilft manchen Moslem manchmal, besser mit Leid und Unglück zurechtzukommen. Weil sie sagen, wenn einer gestorben ist zum Beispiel oder ein Unfall war, es ist vorherbestimmt. Ja? Kader, Kismet. Ja? Und somit können diese Leute manchmal besser damit umgehen. Manchmal, aber nicht immer. Oder man hat bestimmt schon gehört, nicht, wenn man gesagt hat, ja, ich möchte dort oder dorthin fahren, nicht, und Inshallah, sagt man dann. Haben Sie bestimmt schon mal gehört, Inshallah. Ja? So wie Gott will, so wie Gott das vorherbestimmt hat, so soll es kommen. Das bietet natürlich, wenn ich so die Religion untersuche, auch dieser eben Moment oder dieses Thema, sehr viel Boden und sehr viel Kraft und Energie für den Aberglauben. Aberglauben, gewisse Ideen und Denkrichtungen, wo Menschen beeinflusst werden, eben in ihren Handlungen, eben manche Dinge, die sicherlich gut sind, manche Dinge, die aber Menschen sehr peinigen können. Als Beispiel so ein paar Dinge aus dem Aberglauben. Wenn man zum Beispiel niest, ja, einmal, Hatschi, ja, dann bedeutet das etwas Negatives. Nicht, weil man Hatschi, Alchi dran denkt, ja, das ist sehr nah beieinander. Das ist nicht der Grund, ja. Alchi, Hatschi, manchmal ist es eine Eselsbrücke, dass man den Namen nicht vergisst. Aber wenn Sie diese Eselsbrücke machen, glauben Sie mir, dann werden Sie jedes Mal, wenn Sie niesen, an Alchi denken. Ob das immer gut ist, das weiß ich nicht. Ja? Aber wenn man zum Beispiel im Aberglauben, wenn man einmal niest, bedeutet das Unglück. Ja? Wenn man zweimal oder mehrmals niest, bedeutet das Segen. Und manchmal ist es gut, wenn man mal einmal niest, wenn man einen Moslem besucht, ja, sollte man ein zweites Mal niesen. Ja? Nein, um einfach zu sagen, es ist ein Segen. Aber ich will Ihnen nur sagen, dass dieser Aberglaube kann Menschen peinigen. Denn was ist, wenn es eben nicht stimmt, dass einmal Niesen Unglück bringt? Was ist, wenn es nicht stimmt? Das meine ich. Also wir wollen uns ja nicht lustig machen, aber wichtig ist eben, dass Aberglauben Menschen sehr peinigen kann. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Mann aus einer Reise aus Teheran. Die sind mit dem Bus gefahren. Und das ist das Verrückte. Die Geschichten sind ja da. Und dann während der Fahrt musste ein Mann, oder während des Einsteigens oder Fahrt, musste ein Mann einmal niesen. Da musste der Bus angehalten werden, hat der Busfahrer gesagt, stopp, wir fahren nicht weiter. Und dann haben sie eine halbe Stunde pausiert und sind weitergefahren. Und nach etwa einer halben Stunde haben sie gesehen, da war eine Massenkarambolage. Auch noch solche Erlebnisse bestätigen die Leute in diesem Aberglauben. Das könnte ja auch Zufall sein natürlich. Und da muss man vorsichtig sein. Also Aberglauben könnte auch kritisch werden. Das habe ich hier geschrieben eben. Könnte für Boden für Aberglauben sein, die Prädestination. Da muss man äußerst vorsichtig sein. Und es ist so, als so Zusammenfassung des ersten Teils. Sie müssen daran denken, dass der Islam auf zwei Säulen aufgebaut ist. Auf der einen Seite auf den Koran und auf der anderen Seite auf die Hadith,
auf die Überlieferung. Und die meisten Moslems, sie können im Koran lesen, so wie ich auch lesen konnte, aber es ist nicht wichtig, den Koran ins Detail zu verstehen. Denn das Wort Koran heißt zitiere. Denn im Himmel wird Arabisch gesprochen. Und manche meinen jetzt vielleicht, die dachten, im Himmel wird Englisch gesprochen. Nicht Englisch. Englisch gesprochen. Aber nach der islamischen Version wird im Himmel Arabisch gesprochen. Und dieses Buch ist dann dem Mohammed offenbart worden. In Teilen hat er sie bekommen. Dann hat er plötzlich schreiben können, weil er Analphabet war, steht im Koran. Und er hat manches, was er gesehen hat, diktiert und einer hat geschrieben. Das sind die Quellen, die er beschreibt im Koran. Und es ist eben nicht wichtig, das zu verstehen. Obwohl es Übersetzungen gibt in verschiedenen Sprachen und jetzt immer mehr die islamischen, also Moscheen, in die Erklärung, in die Kommentare kommen, die Imams. Sie erklären viel und man kann in der eigenen Sprache, Türkisch oder eben Deutsch oder Schweizerdeutsch, ja, kann man eben den Koran lesen. Aber das sind Übersetzungen und in der Regel genügt es, wenn man zitiert, weil im Himmel Arabisch gesprochen wird. Das ist auf der einen Seite zwar gut, aber es führt auf der anderen Seite vielleicht zu Schwierigkeiten. Dazu werde ich im zweiten Teil was sagen. Ja? Aber die zweite Basis ist eben die Hadith, die Überlieferung. Was hat Mohammed gesagt? Wie hat er gelebt? Was war seine Praxis? Was ist das, was wir abschauen können aus seinem Leben und übertragen können in unser Leben? Das ist die Hadith, die Überlieferung. Sammlungen, Sprüche und Lebensstil von Mohammed, die dann als Inspiration dienen, für den Moslem im praktischen Leben sozusagen zurechtzukommen. Ja, die Hadith, die Überlieferung. Das sind diese zwei Säulen. Und ich möchte den ersten Teil einfach damit auch abschließen, indem ich sage, wir wollen unser Gegenüber verstehen. Wir wollen verstehen, was sie glauben. Wir wollen verstehen, was sie lehren. Wir wollen verstehen, wie sie denken. Und im zweiten Teil werde ich auf die islamische Kritik eingehen am Christentum und islamische Kritik an der Bibel. Und ich glaube, da können wir auch verstehen, warum sie uns kritisieren. Und dann könnten wir auch uns hinterfragen, ist die Kritik berechtigt oder ist sie nicht berechtigt? Und dazu lade ich Sie im zweiten Teil dazu ein.